Maxi für Eingeschenkt TV, heute aus Bautzen, wo wir einen besonderen Gast haben, und zwar den Herrn Ganser. Herr Ganser, hallo.
Ich grüße Sie.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier, ja, vor gerne. Ihrem Vortrag in Bautzen. Und ja, meine erste Frage wäre, ob Sie sich nicht einfach mal den Zuschauern vorstellen könnten.
Ja, ich bin Daniele Ganser, ich bin 44 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz. Ich bin das erste Mal hier in diesem Rahmen. Ich war vor ein paar Tagen in Dresden, in Leipzig, habe mir kurz angeschaut, ich hatte jeweils nur eine Stunde, aber es hat mir sehr gut gefallen. Wollte immer mal in die Region kommen, jetzt bin ich endlich hier. Ich forsche zu den Themen Energie, Krieg, Terror, Frieden, Menschenrechte. Und vom Hause aus bin ich Historiker und habe ein kleines Institut in Basel, das sich Swiss Institute for Peace and Energy Research nennt.
Wie kam es dazu, dass Sie Ihr eigenes Institut quasi eröffnet haben?
Ich war lange Zeit nur an den Universitäten. Ich unterrichte weiterhin an der Universität St. Gallen im Moment. Das ist ein Kurs, der heißt Geschichte und Zukunft von Energiesystemen. Da geht es darum, können wir mehr erneuerbare Energien haben? Können wir mit Wind, mit Sonnenenergie, mit Elektroautos die Abhängigkeit von Erdöl, Kohle, Gas und Atomenergie durchbrechen? Und ich habe einfach in einer Phase meiner Forschung gemerkt, dass gewisse Fragen, wie soll ich sagen, brisant sind. Ja. Und dass dann auch an der Universität mitunter Druck ausgeübt wird auf Historiker wie mich. Ja. Ich habe das persönlich erlebt und dann habe ich mich entschlossen, ich mache ein eigenes Institut außerhalb der Universität. Ich bin weiterhin gerne an der Universität tätig, aber ich habe eben daneben mein eigenes Institut und so fühle ich mich eigentlich völlig frei und unabhängig.
Sie sind auch Buchautor. Können Sie vielleicht sagen, was Sie so für Bücher schon geschrieben haben und dann auf Ihr aktuelles Buch nochmal zu sprechen kommen?
Ja, ich habe drei Bücher geschrieben. Das erste Buch heißt NATO Geheimarmeen. Da geht es um inszenierten Terror in Westeuropa. Es geht um die Geschichte, dass die NATO im Kalten Krieg Geheimarmeen aufgebaut hat und dass die eigentlich in die politischen Strukturen in Westeuropa eingegriffen haben. Das ist ein großer militärischer Skandal unter dem Namen Operation Gladio bekannt geworden. 1990 wurde der damals vom italienischen Ministerpräsident Giulio Andreotti in Italien aufgedeckt. Und das war meine Doktorarbeit, das heißt, ich befasse mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema verdeckte Kriegsführung. Wie kann man die öffentliche Meinung steuern? Wie kann man die Leute täuschen? Wie kann man hinter den Kulissen Macht ausüben? Das ist mein erstes Buch. NATO Geheimarmeen. Das zweite Buch heißt Erdölrausch, Europa im Erdölrausch, die Geschichte einer gefährlichen Abhängigkeit. In diesem Buch gehe ich eigentlich durch die letzten 150 Jahre Erdölgeschichte und ich erkläre, dass wir heute alle sehr, sehr stark abhängig sind von Erdöl. Also wir brauchen rund 45 Supertanker pro Tag, 95 Millionen Fass, ein Fass hat 159 Liter, also wir brauchen sehr, sehr viel Erdöl. Und dieses Erdöl kommt natürlich aus einer hoch umkämpften Region, aus Saudi-Arabien, aus Irak, aus Iran, aus Kuwait. Und in dieser Region haben wir sehr, sehr viele Kriege. Erdöl und Erdgas kommen auch aus Russland, die Kriege in der Ukraine und in Syrien, meiner Meinung nach, Pipeline-Kriege. Das heißt, ich befasse mich schon sehr lange mit dem Thema Rohstoffe und das ist in diesem zweiten Buch dargelegt. Und mein neues Buch, und da freue ich mich natürlich besonders, weil daher bin ich jetzt auch eigentlich auf Tournee, ja, ich präsentiere mein neues Buch dort, wo die Nachfrage ist, wo die Leute sagen, können Sie einen Vortrag zum Buch halten? Das heißt Illegale Kriege. Der Untertitel ist, wie die NATO die UNO sabotiert, eine Chronologie von Kuba bis Syrien.
Und wie kam es dazu, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ich habe einfach mich schon immer für die Friedensbewegung interessiert und die Friedensbewegung wiederum ist schon lange mit der UNO freundschaftlich verbunden, kann man sagen. Weil, wenn man sich erinnert, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir 60 Millionen Tote. Rund 27 Millionen von diesen Toten waren aus der Sowjetunion. Bei den Amerikanern waren es 300.000 Tote, bei den Deutschen etwa 5 Millionen Tote. Also wir haben einfach einen riesengroßen Leichenberg nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann passiert 1945 etwas sehr Wichtiges, meiner Meinung nach auch etwas sehr Wertvolles. Die Führer der verschiedenen Länder kommen zusammen und sagen, jetzt gründen wir eine Organisation und diese Organisation verbietet den Krieg. Es ist einfach dann verboten. Und das ist genau eigentlich das, was es braucht. Ich finde, das ist ein guter Entschluss. Man hat damals die UNO-Charta unterschrieben und in der Charta steht eben, dass die Länder untereinander das Instrument des Krieges nicht mehr nutzen. Dass also ein Land A ein Land B nicht überfallen darf. Das ist illegal. Und so gut die UNO-Charta ist, dieses Dokument rate ich noch heute jedem mal darin zu lesen, wenn er die Zeit findet. Man findet es ja auf dem Internet sehr schnell. Diese UNO-Charta wird leider immer wieder gebrochen. Und die wird so massiv immer wieder gebrochen, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das mal genau darstellen, halt für die Menschen, die sich für den Frieden interessieren und sich fragen, warum wird denn die UNO-Charta immer gebrochen? Und darum habe ich dieses Buch geschrieben, dass also eigentlich die Friedensbewegung unterstützt werden kann, dass die Leute verstehen, warum funktioniert die UNO nicht. Und die kurze Antwort ist, warum sie nicht funktioniert, weil im UNO-Sicherheitsrat die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland sitzen. Diese fünf haben das Vetorecht. Insgesamt hat der Sicherheitsrat 15 Länder, aber diese fünf sind die mächtigen. Und gerade die NATO-Länder, also die Amerikaner, die Briten und die Engländer, haben sehr, sehr viele Kriege geführt und wurden nie von der UNO bestraft, weil eben der Sicherheitsrat, wenn eine Bestrafung vorliegen würde, ein Veto einlegt. Also die NATO hat ein dreifaches Veto im UNO-Sicherheitsrat. Das ist das Problem und das zeige ich im Buch an konkreten Beispielen. Also auch mit Originalzitaten aus dem Sicherheitsrat, aus der Generalversammlung, mit den Kriegen etc.
Können Sie vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wann genau ein Krieg illegal und legal ist? Können Sie das nochmal differenzieren?
Ja, also alle Kriege sind illegal grundsätzlich. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Und die erste Ausnahme ist, wenn ein Land angegriffen wird, darf es sich wehren. Also die Selbstverteidigung, die ist legitim. Das sagt die UNO-Charta auch. Und der zweite Krieg, der legal ist, ist, wenn alle Länder vom Sicherheitsrat, also wenn diese 15 Länder eine Resolution verabschieden und keines der fünf ständigen Mitglieder sein Veto einlegt. Also ich muss vielleicht ein Beispiel sagen. 1990 ist Saddam Hussein, der irakische Präsident, in Kuwait eingefallen. Und er hatte natürlich nicht das Recht, das andere Land zu überfallen. Das ist ein illegaler Krieg. Und dann wurde er verurteilt vom UNO-Sicherheitsrat, weil die Weltfriedensorganisation, die muss ja sozusagen schauen, wir haben rund 200 Länder auf der Welt, wenn jetzt ein Land im anderen Land einfällt, müssen die reagieren. Das ist so wie die Feuerwehr muss schauen, wenn es im Ort brennt, dann müssen sie reagieren. Und das ist eigentlich die Funktion vom UNO-Sicherheitsrat. Und damals hat das funktioniert, der UNO-Sicherheitsrat hat diese Invasion verurteilt und hat dann auch verschiedenen Ländern das Mandat gegeben, dass Saddam Hussein wieder aus Kuwait vertrieben wird. Das war ein legaler Krieg. Die Amerikaner haben diesen Krieg angeführt. Er war mit UNO-Mandat geführt worden. Es war trotzdem ein Krieg, der natürlich auch wieder zu Kriegspropaganda gegriffen hat, Brutkastenlüge etc. Aber rein von der UNO her gesehen war es ein legaler Krieg.
Kriege sind ja jetzt in der gesamten Menschheitsgeschichte, möchte man meinen, schon immer ein Mittel zur politischen Auseinandersetzung gewesen.
Ja, leider.
Ja, würden Sie sagen, Kriege sind notwendig oder warum sind sie gerade eigentlich nicht notwendig?
Es ist zu unterscheiden in der Friedensforschung zwischen zwei Worten, die manchmal durcheinander gebracht werden. Das eine ist ein Konflikt und das andere ist ein Krieg. Und da möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass ein Konflikt notwendig ist. Das heißt, alle Menschen erleben immer wieder Konflikte. Jeder, der Kinder hat und seine Kinder erzieht, hat Konflikte. Jeder, der eine Arbeitsstelle hat und einen Chef hat, hat Konflikte. Jeder, der eine Beziehung hat, verheiratet oder nicht verheiratet, spielt ehrlich gesagt gar keine Rolle. Die Konflikte sind integraler Bestandteil. Das heißt, Konflikte sind etwas Gutes, weil an Konflikten können wir wachsen. Wir sind dann konfrontiert mit Situationen, die wir so uns eigentlich nicht geplant haben und dann stellt das alles unsere eigene Weltansicht auf den Kopf. Wir müssen Kompromisse eingehen, wir müssen etwas lernen, wir müssen uns überwinden. Aber es funktioniert nur, wenn der Konflikt ohne Gewalt gelöst wird. Das heißt, was die Friedensforschung immer betont ist, Konflikte sind gut, aber sie dürfen nicht mit Gewalt gelöst werden. Also wenn in einer Beziehung ein Konflikt auftritt und dann sich ja, der Mann ermordet die Frau vergiftet den Mann, dann ist der Konflikt nicht gut gelöst. Oder wenn in der Schule ein Konflikt auftritt, der Lehrer hat Probleme mit gewissen Schülern, die immer Radau machen und er hängt sie, dann ist der Konflikt nicht gut gelöst. Oder die Schüler haben Probleme mit dem Lehrer, weil sie finden, bei dem lernen wir nichts, es ist super langweilig und er ist gemein und dann erschießen sie ihn. Dann ist einfach falsch. Das heißt, immer dieser Schritt in die Gewalt hinein ist falsch. Und was nun in der Familie falsch ist, nämlich der Einsatz von Gewalt, und was in der Schule falsch ist, der Einsatz von Gewalt. Und da gibt es ganz viele Studien dazu. Es gibt viele Studien zu familiärer Gewalt, es gibt viele Studien zu Gewalt in der Schule, und die Studien kommen alle zum Schluss, es trägt nicht zu einer guten Entwicklung des Menschen bei. Das ist eben auch falsch in den internationalen Beziehungen. Das heißt, Konflikte in den internationalen Beziehungen sind gut und notwendig. Das wird es immer geben. Meinungsverschiedenheiten, deine Welt diese Partei, der andere Welt die andere Partei. Man streitet, soll man die Atomkraftwerke abschalten, soll man sie laufen lassen, soll man die auf den Autobahnen die Geschwindigkeit begrenzen, soll man freie Fahrt haben. Es gibt immer Konflikte. Was sind die Steuern? Wie viel soll man dem Staat geben? Diese Konflikte gibt es immer und die sind gut. Die braucht es. Das ist die Essenz des politischen Lebens. Aber wir dürfen die Konflikte wiederum nicht mit Gewalt lösen. Und das gilt sowohl innenpolitisch als auch international. Also innenpolitisch, wenn eine Partei sagt, sie möchte jetzt den Staat mit Gewalt bekämpfen, zum Beispiel die RAF, die Rote Armee-Fraktion, hat ja in den 1977 gesagt, wir bekämpfen jetzt den Staat in der BRD mit Waffengewalt, sie haben Polizisten erschossen etc. Das ist falsch. Das heißt, da kommt wieder dieses Element der Gewalt rein, und das ist sozusagen die rote Linie, wo die Friedensbewegung sagt, das ist nicht zielführend. Und in der internationalen Politik ist zum Beispiel die Invasion von Afghanistan durch die Sowjetunion ist auch ein Konflikt, der mit Gewalt gelöst wurde. Aus der Sicht der Friedensforschung ist das falsch. Oder die Amerikaner haben Vietnam überfallen 1964. Auch das ist aus der Sicht der Friedensforschung falsch. Und so würde ich zusammengefasst eben sagen, wir müssen heute versuchen, aus der Gewaltspirale auszusteigen. Wir müssen Wege suchen, das ist nicht ganz einfach, aber wir sollten es versuchen. Und darum habe ich das Buch geschrieben, um das auch nochmal ganz klar darzulegen, wie das gehen könnte.
Die nächste Frage wäre von einem Zuhörer oder jemand, der Ihren Vortrag auch heute Abend in Bautzen besuchen wird. Das ist der Mario Gröbe. Er fragt, warum, es gibt ja auch Gesetze, nicht nur in der UNO, also ja, diese UNO-Charta, es gibt ja auch in der Bundesrepublik zum Beispiel die Gesetze, den Paragraphen 180 ja, oder den Artikel 26 im Grundgesetz, die sagen, dass auch die Vorbereitung eines Angriffskrieges eigentlich verboten wird. Die Frage von Herrn Gröbe ist, warum solche Sachen nicht eingehalten werden können, warum sie nicht eingehalten werden und ob es da Beispiele in der Geschichte gibt, wie man es forcieren könnte, dass solche Standards eben eigentlich erhalten werden oder durchgesetzt werden.
Ja, es ist richtig, dass natürlich in Deutschland eigentlich das Gewaltverbot auch sehr, sehr gut in den Gesetzen verankert ist. Also eben, dass eigentlich von deutschem Boden nie mehr Krieg ausgehen soll. Das ist etwas, das ist in der Kultur der Menschen verankert, und zwar sowohl in Ostdeutschland wie auch in Westdeutschland. Im gesamtvereinten Deutschland ist diese Haltung kulturell sehr tief verankert, und sie ist auch in den Gesetzen verankert. Und das finde ich auch etwas sehr Schönes, das möchte ich wirklich sagen. Das freut mich für Deutschland und das freut mich für die deutsche Bevölkerung, dass man sich entschlossen hat, eigentlich nicht mehr an Kriegen teilzunehmen. Und es ist ja auch das, was wir in der Schweiz wirklich als ganz wichtiges Ideal hochhalten, bei uns die Neutralität. Wir möchten auf keinen Fall ein anderes Land bombardieren, wir möchten auch nicht in einem internationalen Krieg teilnehmen, und in Österreich ist auch die Neutralität sehr, sehr stark verankert. Das heißt, sie haben in diesem deutschsprachigen Kulturraum, in dem ich am meisten kommuniziere, das ist also Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind etwa 100 Millionen Menschen, da haben sie von diesen 100 Millionen, hätte ich jetzt gesagt, sicher 80 Millionen, die fest davon überzeugt sind, dass wir im 21. Jahrhundert die Probleme nicht mit Gewalt lösen werden. Wir haben verschiedene Probleme, gar keine Frage, große Probleme, aber dass eben mit Gewalt diese Probleme nicht zu lösen sind. Jetzt, wenn ich die Frage aber doch richtig verstehe, geht der Fragesteller davon aus, dass das irgendwie nicht eingehalten wird. Also wir haben ja 1999 eine Beteiligung von Deutschland am NATO-Krieg gegen Serbien. Das ist auch in meinem Buch beschrieben. Man muss das vielleicht kurz skizzieren für die Leute, die das nicht mehr in Erinnerung haben. Dass die deutsche Friedensbewegung war von 1945 bis 1995, 50 Jahre lang, das ist lange, stark. Es gab keine Kriege, an denen sich Deutschland beteiligt hat. Von 1945 bis 1995 wirklich die guten 50 Jahre, sage ich mal, für der deutschen Friedensbewegung. Einfach keine Kriege. Man hat kein einziges anderes Land bombardiert. Und dann 1995, leider, hat man sich im Bosnienkrieg mit Tornados eingemischt. Und dann vor allem 1999 war sozusagen der erste Sündenfall. Da hat man unter der Grünen Partei, Joschka Fischer, und unter der SPD, Gerhard Schröder, hat Deutschland sich hinter die USA gestellt. Wer war damals an der Macht in den USA? Es war Bill Clinton, ein Demokrat. Und er hat ohne Mandat Serbien bombardiert. Und das ist ein Verbrechen. Das darf man nicht. Es wäre auch illegal gewesen, wenn Serbien die USA bombardiert hätte oder Deutschland. Und es ist einfach sehr schade, dass Deutschland damals von der Spur abgekommen ist. Ich hoffe, dass Deutschland auf die Spur zurückfindet. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt so, wie soll ich sagen, the new normal, also das neue Normal ist, dass man andere Länder bombardiert. Und das sind viele Menschen in Deutschland, die das nicht wünschen. Und darum habe ich das im Buch auch dargelegt. Und das Zweite, wo man sozusagen aus der Kurve geflogen ist, wenn ich das so sagen darf, war 2001. War wieder Gerhard Schröder, war wieder SPD. Und da hat man angefangen, Krieg gegen Afghanistan zu führen. Und das ist wieder eigentlich völlig falsch. Also die deutsche Bevölkerung hätte auf jeden Fall nicht akzeptiert, wenn Afghanistan plötzlich Truppen nach Deutschland entsendet hätte. Man hätte auch nicht akzeptiert, wenn Serbien Deutschland bombardiert hätte. Das ist in der Friedensbewegung ein altes Prinzip, dass man sich sozusagen in den Mokassins des anderen mal 10 Meter läuft, um sich in seine Sicht reinzusetzen. Dann versteht man sofort, ah nein, wenn Serbien 99 Deutschland bombardiert hätte, das hätten wir nicht gewollt. Oder wenn afghanische Soldaten plötzlich hier durch Dresden oder durch Berlin oder auch durch München patrouillieren und Deutsche erschießen, oder? Das wird man nicht wollen. Und der dritte Sündenfall ist jetzt 2015 Syrien. Das ist jetzt unter CDU/CSU Angela Merkel. Auch hier eigentlich völlig unnötig, dass die Kanzlerin Deutschland wieder in den Krieg führt. Als Vorwand war bei Afghanistan ein Terroranschlag. Ja, das war der Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA. Meiner Meinung nach ein ungeklärter Terroranschlag. Und jetzt beim Syrienkrieg ist es wieder ein Terroranschlag. Ein Terroranschlag in Paris, im Bataclan. Das ist ein Konzertlokal. Und es macht einfach logisch keinen Sinn, dass man sagt, es hat in einem Konzertlokal in Paris einen Terroranschlag gegeben, darum bombardieren wir Syrien. Das macht einfach keinen Sinn. Und ich denke, man wird hier eigentlich in Deutschland vermutlich aufwachen müssen, dass man nicht zu viele solche Sündenfälle aneinander reiht. Jetzt sind es drei. Also es ist Serbien 99, es ist Afghanistan 2001 und es ist Syrien 2015. Und alle drei Kriege sind illegal. Es gibt kein UNO-Mandat für diese Kriege. Es gibt Resolutionen des Sicherheitsrates, aber ich habe die sehr genau durchgelesen und man kann das in meinem Buch auch nachlesen. Diese Resolutionen geben überhaupt nichts her. Also drei illegale Kriege in kurzer Zeit. Das ist schon eine wichtige Zeit jetzt.
Ja, um nochmal auf Ihre Person zurückzukommen. Man hat bei der Recherche gefunden, dass es auch kritische Stimmen in Ihre Richtung gibt. Also Sie werden öfters mal aus Universitäten noch ausgeladen, zu denen Sie eigentlich einen Vortragstermin hatten. Ja, es kommt oft Gegenwehr, vielleicht können Sie das bestätigen.
Ja, also es ist so, dass natürlich das Thema Friedensforschung immer ein heikles Thema war. Weil zuerst einmal sind die Rüstungskonzerne dagegen, wenn man sagt, das sind doch alles Kriegslügen, die ihr uns da erzählt. Zweitens sind auch die Politiker nicht erfreut, wenn man sagt, ihr seid Kriegsverbrecher. Und drittens haben die Medien keine Freude, wenn man sagt, was ihr da verbreitet, sind Lügen.
Ja. Sind das auch die Leute, die dann dagegen wettern, sage ich jetzt mal, gegen ihre Vorträge oder aus welchen Kreisen kommt es?
Eigentlich kann man nie genau sagen, wo die ursprüngliche Quelle ist. Aber was man zum Beispiel gesehen hat, ist, dass einfach auf Veranstalter halt Druck ausgeübt wurde und man gesagt hat, diese Veranstaltung möchten wir nicht. Aber eigentlich haben die Veranstalter eigentlich immer die Sache durchgezogen. Es gab mal einen Anlass in Bayern und da hat die katholische Kirche gesagt, sie will das nicht. Das kann ich nicht erinnern. Aber ich habe zum Beispiel einen Vortrag in Tübingen gehabt. Ja. Da hat der Rainer Rothfuss organisiert und er hat einfach auch Druck bekommen, aber er hat den Anlass nicht abgesagt. Das heißt, es ist eben nicht so, dass in Deutschland dann immer eingeknickt wird, sondern es sind auch viele, die sagen, die Friedensforschung soll ihre Argumente darlegen und es ist ja völlig frei, ob man diesen Argumenten zustimmt oder nicht. Es ist ein Beitrag zur Diskussion. Und wenn jemand sagt, also finde ich jetzt nicht überzeugend. Okay, das ist in Ordnung. Also das ist ja hier kein Meinungsdiktat, sondern das ist ein Diskussionsbeitrag in einer komplexen, sich schnell wandelnden Welt. Und die Friedensforschung hat halt ganz klar die Ansage, dass wir im 21. Jahrhundert versuchen müssen, aus der Gewaltspirale auszusteigen. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist bescheuert, das wird nie gelingen. Aber der Versuch ist trotzdem wichtig, weil wir haben sehr viele Atommächte und wir müssen ja verhindern, dass die Atommächte in einen Atomkrieg geraten zum Beispiel. Und darüber hinaus ist die Weltbevölkerung sehr stark angewachsen. Also wir waren im Jahre 1800 waren wir 1 Milliarde und jetzt sind wir 7 Milliarden. Das heißt, wir haben in den letzten 200 Jahren ein Nettowachstum von 6 Milliarden Menschen, was einfach unter dem Strich bedeutet, der Kampf um die Rohstoffe wird intensiver. Und von der 7 zur 8 Milliarde, das geht in vermutlich 12 bis 15 Jahre. Das ist in etwa die Rechnung. Das heißt, wir haben mit einer größeren Weltbevölkerung zu tun. Wir haben immer ausgeklügerte Waffensysteme. Wir haben jetzt zum Beispiel diese ferngestreuten Drohnen. Also die gibt es seit dem 11. September 2001 in etwa, sind die im Einsatz. Und die fliegen also unbemannt und schießen dann von großer Höhe eine Rakete ab. Und die Piloten sitzen in den USA und die Toten sind in Afghanistan oder in Pakistan oder in Jemen. Und das ist einfach, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das auch die andere Seite macht. Also wir werden uns noch lange mit der Gewaltspirale beschäftigen müssen, weil ich sage mal, der Leidensdruck wird zunehmen. Ja. Wir werden noch ein bisschen tiefer reingehen in diesen Tunnel und irgendwann werden wir uns einig sein und sagen, nie wieder Krieg. Also da ist ja Deutschland schon, wie soll ich sagen, viel weiter. Ja. In Deutschland muss man den Leuten nicht erklären, Krieg ist keine gute Idee. Also nie wieder Krieg ist hier ganz tief verwurzelt. In Amerika ist das gar nicht so. Die Amerikaner haben das Gefühl, ja, wir müssen unbedingt noch jetzt Krieg führen gegen eine weitere Anzahl Länder und auch in anderen Staaten, jetzt Saudi-Arabien ist es auch so, die wollen auch noch ihre Kriege führen. Also, ja, ich sage einfach, wenn ich angegriffen werde, dann ist es meistens von Leuten, die nicht wollen, dass ich diese Forschungsresultate präsentiere, vor allem auch meine Forschungsresultate zu den Terroranschlägen vom 11. September, wo ich immer wieder sage, das ist nicht geklärt, da wurden wir nicht ehrlich informiert, der Einsturz von WTC-7 muss neu untersucht werden, kurzum. Ja, diese Spannungen, die kenne ich und das wird weitergehen, aber ich mache einfach in aller Ruhe meine Forschung, auch in Erinnerung an Sophie Scholl, muss ich wirklich sagen. Also Sophie Scholl hat ja auch, die wollte auch mit ihrem Bruder Friedensbewegung aktiv sein, aber im Dritten Reich, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja viel gefährlicher. Und dann hat sie an der Universität München dann diese Flugblätter gegen den Krieg verteilt, also sie hat auch Kommunikation für den Frieden gemacht. Und wurde dann festgenommen und enthauptet. Oder Martin Luther King in den USA hat sich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen, hat sich auch für die Unterdrückung der Schwarzen ausgesprochen, wurde auch erschossen. Oder Gandhi in Indien hat sich auch für den Frieden engagiert, wurde auch ermordet. Das heißt, die Friedensbewegung hat immer Probleme gehabt.
Ja, und nochmal, um zurückzukommen, Sie haben ja das erste Mal, will ich sagen, diesen Druck auch gespürt auf Ihrem alten Arbeitsplatz an der Universität in Zürich.
In Zürich, ja, das ist richtig.
Und ja, wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert? Sie mussten dann irgendwie eine gewisse Entscheidung auch treffen. Ja. Wie geht das dann weiter? Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt bei mir persönlich in meiner Biografie. Ich habe halt bis zu meiner Doktoratsprüfung hatte ich keine Probleme. Auch als mein erstes Buch NATO Geheimarmeen publiziert wurde, hatte ich keine Probleme. Aber als ich 2006, das war eigentlich, ist jetzt vor 10 Jahren, war ich 34, jetzt bin ich 44, da war ich 34 und habe in einer Schweizer Zeitung im Tagesanzeiger einen Artikel publiziert, der heißt Der erbitterte Streit um die Terroranschläge vom 11. September. Und da hat die amerikanische Botschaft reagiert und gesagt, es gehe gar nicht, dass ein Schweizer Forscher hier die Terroranschläge vom 11. September hinterfrage, das seien alles Verschwörungstheorien. Und die Universität Zürich und die ETH Zürich haben dann auch Druck auf mich gemacht, dass ich diese Fragen nicht stelle. Und das war dann für mich natürlich anstrengend, weil ich hatte Angst. Also das ist das, was passiert mit einem Forscher, wenn er merkt, jetzt ist seine Stelle gefährdet, dann verliert er sein Geld oder sein Ruf ist gefährdet. Das sind ganz zwei wichtige Punkte für einen Wissenschaftler. Und dann habe ich mich mit meiner Frau besprochen und sie hat gesagt, bleib bei der Wahrheit, mach deine Forschung.
Mhm. Interessant. Und wie ist das, wenn Sie, würden Sie dadurch sagen, dass die wissenschaftliche Arbeit nicht mehr frei ist in dem Sinne, wenn so Druck ausgeübt wird? Oder sagen Sie, damit muss man leben? Und ja, was sagen Sie dazu?
Ja gut, also wenn ich jetzt auch hier jetzt in der ehemaligen DDR bin und mit Leuten spreche, dann sagen die mir ganz klar, also für uns war klar, dass es natürlich, was aus den Medien kam, das war gelogen, das wussten wir ja. Und das ist, jemand hat mir auch erzählt, der wollte studieren hier in der DDR und hat man ihm gesagt, du musst aber ein Spitze sein. Hat er gesagt, mache ich nicht. Und dann hat er auch Probleme. Also hier, ich denke, hier im Osten versteht man, was es bedeutet, dass nicht völlige Freiheit da ist. Und in der Schweiz, muss ich sagen, war ich ein bisschen naiv, habe ich gedacht, das ist völlig frei, so im Sinne von, wir sind ja nicht die DDR. Ja. Bei uns ist alles frei und es ist natürlich vieles frei in der Schweiz. Wir können studieren, wir konnten immer studieren, und das, ohne dass wir jetzt als Spitzel angehört wurden. Aber es ist eben dann nur einfach, die Probleme kommen später. Also bei mir kamen die Probleme erst bei 9/11. Also, vor war die Forschung frei. Also ich würde mal so sagen, es kommt auf das Dossier drauf an. Und ich sage mal, das Dossier Krieg gegen den Terror, wie man es nennt, zu diesem Dossier, da sind wir jetzt seit 15 Jahren drin, 2001 bis 2016, schon 15 Jahre Krieg gegen den Terror haben wir. Und meine Hauptforschungsresultate sind, dass dieser ganze Krieg gegen den Terror durchsetzt ist mit Lügen. Das ist nicht nur eine Lüge, sondern da erstickt man fast an Lügen, wenn man das anschaut. Die ABC-Waffen mit dem Irak ist ein großes Beispiel. Oder dass Saddam Hussein irgendetwas mit 9/11 zu tun hat, ist ein anderes Beispiel. Also ich mag gar nicht alles aufzählen. Aber das von der Forschungsfreiheit ist so, wenn Sie ein Dossier haben, das nicht brisant ist, zum Beispiel Burgenbau im Mittelalter, völlige Freiheit. Also da gibt es kein Problem. Wenn Sie aber ein Dossier haben, das hochpolitisch ist, und der Krieg gegen Terror ist hochpolitisch, oder wenn man sagt, Rammstein schließen in Deutschland, das ist hochpolitisch. Wenn Sie solche Themen aufnehmen als Historiker, als Politologen, als Jurist, dann haben Sie Druck und dann müssen Sie am Schluss abwägen, ist mir jetzt die Forschung wichtiger oder ist mir mein Gehalt und mein Ruf wichtiger? Und es ist schon klar, da ist die Forschung unter großem Druck.
Ja, viele Leute kennen Sie ja auch von Ihren Arbeiten zu 9/11. Ja. Wussten Sie vorher, dass das Probleme geben könnte in der Zukunft vielleicht? Und es ist ja relativ aktuell diese sogenannten fehlenden 28 Seiten rausgegeben worden. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben. Ja, hat das vielleicht ein neues Licht nochmal auf Ihre Forschung da oder auf Ihre Ergebnisse auch geworfen?
Also die 28 Seiten wurden deklassifiziert und man hat gesagt, hier geht es um die Rolle von Saudi-Arabien. Und das ist, da sind jetzt einfach einige amerikanische Senatoren, die gesagt haben, man muss 9/11 ganz neu untersuchen. Mhm. Und ja, das ist auch meine Forderung, man muss 9/11 ganz neu untersuchen. Aber es geht nicht nur um Saudi-Arabien, es geht auch um die amerikanischen Geheimdienste. Und so weit sind wir noch nicht. Mhm. Das heißt, man muss auch fragen, was ist genau in den USA passiert mit den Verantwortungsträgern? Und da sind viele Dinge noch einfach, da geht man noch mit Scheuklappen an das Thema heran. Es gibt eine Bewegung, die heißt Architects and Engineers for 9/11 Truth. Mhm. Die wird angeführt von Richard Gage, das ist ein Amerikaner, der ist ein Architekt, der ist in San Francisco. Und er sagt einfach, der Einsturz der drei Gebäude ist nicht geklärt. Wir müssen das neu untersuchen. Und jetzt sind wir 15 Jahre nach den Anschlägen und ich finde, er hat recht. Es muss neu untersucht werden. Ich als Historiker kann das nicht tun. Ich bin ja nicht Baustatiker, ich bin auch nicht Architekt. Aber die sind mehr als 2000 Architekten in den USA. Und das, was ich eigentlich möchte, ist, dass die Friedensbewegung in Deutschland, die Friedensbewegung in der Schweiz, die Friedensbewegung in Russland, die Friedensbewegung in Österreich, die Friedensbewegung in Israel, die Friedensbewegung in England und in Frankreich sich zusammenschließt mit der Friedensbewegung in den USA. Weil gemeinsam haben wir das Interesse, nie wieder Krieg. Und das bedeutet, gemeinsam können wir Kriegspropaganda auch ausleuchten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man natürlich versucht, ist immer wieder die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Also die Deutschen gegen die Russen, die Deutschen gegen die Franzosen, die Amerikaner gegen die Saudis gegen die Jemeniten. die Russen gegen die Afghanen, die Iraner gegen die Iraker gegen Iraner, der Irak gegen Kuwait. Also natürlich können wir uns entlang der Landesgrenzen töten. Das kann man. Es wurde also, sagen wir, ausgiebig gemacht. Aber es macht keinen Sinn, oder was man auch gemacht hat. Man hat gegen den Klassen entlang gehetzt und hat gesagt, die Unterschicht gegen die Oberschicht oder die Oberschicht gegen die Unterschicht. Oder man kann natürlich auch entlang den Religionsgrenzen sich töten, eben die Katholiken gegen die Protestanten. Das hatten wir in der Schweiz, also haben sich auch getötet vor vielen Jahrhunderten. Oder jetzt die Sunniten gegen die Schiiten, die töten sich auch. Aber der Hauptpunkt ist der, also der Hauptpunkt der Friedensforschung, dass wir uns nicht immer spalten lassen sollten entlang nationalen Grenzen, religiösen Grenzen, Klassengrenzen oder, und das ist sehr aktuell, Parteigrenzen. Heute heißt ja die AfD gegen die SP und die Grüne gegen die Piraten und die CDU gegen die CSU und am Schluss ist man nur noch am Streiten.
Mhm. Und ja, Sie haben ja gerade schon diese Ingenieure in den USA und so erwähnt. Wie wägen Sie denn ab, welche Quellen für Sie, also wie klassifizieren Sie Ihre Quellen, wie bleiben Sie selbstkritisch, also vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie Sie so arbeiten, auch für Leute, die sich selbst für solche Sachen interessieren.
Also das Wesentliche ist, wenn man ein Phänomen hat, das einen interessiert, dass man eigentlich den Zeitraum absteckt und den Ort absteckt. Das ist so wie im Garten, man soll da nicht den ganzen Garten umgraben, sondern man sagen, heute mache ich mal diese Ecke. Weil sonst wird man erstens nicht fertig und es ist ein Durcheinander. Habe ich zum Beispiel die Kuba-Krise untersucht, habe ich genau gesagt, also mich interessiert ab 59, wo Fidel Castro an die Macht kommt, bis 62, wo die Atomraketen entdeckt werden, diese 3 Jahre, die will ich jetzt mal ganz genau durchschauen. Mich interessiert dabei die Kubaner, die USA und die Sowjetunion, also diese 3 Länder. Und da habe ich dann China ganz weggelassen und ich habe auch weggelassen den Mauerfall und natürlich den Sturz von Allende in Chile habe ich weggelassen. Und also man muss sich ja dann auch ein bisschen fokussieren. Mhm. Also das Erste ist fokussieren. Was ist die Fragestellung und dort dann, welches sind die behandelten Länder und welches ist der behandelte Zeitraum? Jetzt, wenn man bei 9-11 eintaucht, das ist gerade eines der schwierigsten Themen, weil da gibt es so viel Information, dass man sich verlieren kann im Wald. Da habe ich mich jetzt fokussiert auf dieses dritte Gebäude, das World Trade Center 7. Und da habe ich einfach zuerst geprüft, gab es 3 Gebäude in New York, die zusammengestürzt sind? Und die Antwort ist ja. Dann habe ich geprüft, wurden denn alle 3 Gebäude von Flugzeugen getroffen? Die Antwort ist nein. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie kann denn ein Gebäude zusammenstürzen, ohne dass durch ein Flugzeug getroffen wurde? Und dann habe ich natürlich mit Experten gesprochen. Also das machen Historiker immer wieder. Wir gehen da zu Baustatikern, habe ich Gespräche an der ETH Zürich geführt mit Jörg Schneider und Hugo Bachmann, das sind Professoren für Baustatik. Also zu Experten gehen und dort eine Einschätzung holen, wenn man aber die Frage eingegrenzt hat. Man soll nicht fragen, können Sie mir bitte 9-11 erklären, sondern was denken Sie, kann die Ursache sein für den Einsturz von WTC 7? Und dann darüber hinaus muss man natürlich immer die offiziellen Berichte lesen. Also der offizielle Bericht der amerikanischen Regierung kam 2004 raus, der ist 600 Seiten dick. Aber heute hat man ja die Möglichkeit, den PDF online zu finden. Und dann kann man über die Suchmaske einfach WTC7 eingeben als Keyword. Und dann hat man eigentlich in einer Stunde die wenigen Stellen im Bericht, wo WTC7 erwähnt wird, dann muss man die lesen und dann sieht man aber gleichzeitig, dass der Einsturz nicht erwähnt ist. Und das kann man selber in einer Stunde recherchieren. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann herauszufinden, ob es einen anderen offiziellen Bericht gibt. Und dann gibt es den National Institute for Standards and Technology Bericht, NIST, von 2008. Den muss man auch lesen. Und da steht dann, das Gebäude ist wegen Feuer zusammengestürzt. Und dann soll man aber nicht blind der Regierung glauben, sondern man soll sagen, okay, das ist eine These. Gibt es andere Thesen? Und dann muss man halt die Gruppen herausfinden, jetzt Architects and Engineers for 9-11 Truth ist eine andere These, die sagen, Sprengung ist wahrscheinlich. Und dann, finde ich, sollte man auch ergebnisoffen bleiben. Also man soll sagen, wenn man es selber jetzt nicht abschließend beurteilen kann, soll man sagen, okay, dann ist das jetzt im Moment der Punkt, der besprochen werden muss. WTC 7 ging runter, Feuer oder Sprengung. Das nennt sich Quellenarbeit. Also man muss wie beim Hasen, der in den Bau geht, muss man eigentlich hinten rein kriechen. Also jetzt beim Hasen kann man es nicht, aber man muss tief, tief, tief reingehen und sich selber ein Bild machen.
Ja, Eine letzte Frage von einem Zuschauer noch, bevor wir zum Abschluss kommen, war, Sie haben ja gerade erklärt, wie Sie historisch quasi arbeiten, ja, wie Sie Dinge analysieren, und der Zuschauer fragt quasi, ja, aus dem, ja, wie Sie eben zur Geschichte gekommen sind, ja, wie Sie, also warum Sie dieses Fach interessiert hat, ja, und dann, ob Sie auch vielleicht aus, in Ihrem Studium und so, was Sie festgestellt haben, ob es dann vielleicht schon ähnliche Situationen wie heute, wo man ja sagen kann, dass es durchaus auch Konfliktbestrebungen vielleicht gibt gegen Russland oder gerade auch im Nahen Osten weiterhin Konfliktbestrebungen gibt, ob es denn ähnliche Situationen der Kriegstreiberei in der Vergangenheit schon gab und wie damals damit umgegangen wurde, ob es auch vielleicht schon mal verhindert wurde.
Ja, ja, vielleicht die erste Frage. Ich habe den Weg zum Geschichtsstudium so gefunden, dass ich an der Universität Basel mit etwa 20 Jahren angefangen habe zu studieren. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang habe ich mich auch sehr für Philosophie interessiert. Mich hat einfach interessiert, wie interagieren die Menschen, was kann man auch überhaupt herausfinden über die Welt. Also meine erste Arbeit war nicht in Geschichte, sondern die war in Philosophie. Da habe ich Immanuel Kant gelesen und es ging über die Apriorität des Raumes. Also ist eigentlich all unser Erkennen immer an Raum und Zeit gebunden oder gibt es Erkennen außerhalb von Raum und Zeit? Und ich kann mich erinnern, dass ich dann eine Arbeit geschrieben habe. War meine erste Arbeit, Proseminararbeit, und habe sie meiner Mutter zum Lesen gegeben. Hat ja sonst niemand, der irgendetwas lesen möchte von mir. Und dann hat sie gesagt, ich verstehe es nicht. Du schreibst in einer Art, dass überhaupt niemand rauskommt. Und dann war ich super enttäuscht. Und dann habe ich mir schon mal gemerkt, ich will in Zukunft immer so schreiben, dass meine Mutter und auch alle anderen Menschen es verstehen. Und die zweite Arbeit, die ich geschrieben habe, war über Holzbau in Attika. Das war dann in Geschichte, antike Geschichte, hat es mich interessiert. Wie ist das gelaufen, halt als die Griechen und die Römer in der Antike im Mittelmeer sich bekämpft haben, die haben Kriegsschiffe gebaut und um die Kriegsschiffe zu bauen, haben sie die Wälder abgeholzt, hatten sie Landerosion etc. Dann habe ich diese Arbeit geschrieben, diesmal habe ich mir Mühe gegeben, dass sie gut leserlich ist und habe sie wieder meiner Mutter gegeben. Und meine Mutter hat sie dann gelesen und hat gesagt, ja, man versteht es gut, aber es ist super langweilig. Und dann habe ich mir etwas gemerkt, ich habe mir gesagt, okay, es sollte eigentlich nicht langweilig sein und es sollte verständlich sein. Und an das habe ich mich bis heute immer gehalten. Also ich habe immer versucht, Dinge zu behandeln, die aktuell sind, die spannend sind, die wichtig sind. Und habe dann eigentlich in meinem ganzen Studium, ich war an der Universität Basel, an der Universität Amsterdam und an der London School of Economics and Political Science, in verschiedenen Universitäten, also bin ich diesen Leitlinien bis heute treu geblieben. Und vielleicht die andere Frage, die Sie gestellt haben, wir sind im Moment in der Gewaltspirale drin und gab es immer wieder Zeiten, wo man die Gewaltspirale ja angehetzt hat, angetrieben hat? Ja, natürlich gab es das. Also das bekannteste Moment ist natürlich das Dritte Reich. Ja. Und Goebbels hat damals etwas gesagt, was man auch heute wieder beobachtet. Er hat gesagt, es kommt gerade nicht darauf an, ob etwas wahr ist, sondern es kommt nur darauf an, dass es auf allen Kanälen wiederholt wird, dann glauben es die Leute. Und das haben wir heute im Moment, dass natürlich auf allen Kanälen wiederholt wird, wir müssen jetzt Gewalt einsetzen, um die Gewalt auszulöschen. Und das ist einfach logisch ein völliger Blödsinn, der überhaupt nie funktioniert hat. Also wenn ja diese Grundthese, bleiben wir philosophisch, wenn ja diese Grundthese wahr wäre, ja, dann hätten wir jetzt in etwa die Gewalt ausgelöscht, weil wir haben ja bombardiert, was das Zeug hält. Also wir, ich sage jetzt wir als Menschen, nicht als Deutsche oder als Schweizer oder als Amerikaner oder als Engländer oder als Russen, ich sage wir als Menschen, haben so viele Bomben abgeworfen, inklusive Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Wir haben, also wenn das Böse wegzubomben wäre, dann müsste es jetzt weg sein. Also wenn das sozusagen die Technik wäre, so ein Putzmittel und dann ist der Schmutz weg, dann müsste es weg sein, aber ist eben nicht so. Also das Böse lässt sich nicht wegbomben, das ist eine Einsicht, die Friedensforschung ganz sicher möchte einer breiten Bevölkerung erklären. Aber wir waren schon mal in solchen Zeiten, immer wieder sind wir in solchen Zeiten und es funktioniert immer das Gleiche. Es ist immer so, dass man einen Gegner dämonisiert, also dann ist es ein Saddam Hussein, der ist böse, der muss weg und dann wird er gehängt und dann haben wir das Gefühl, das Böse ist jetzt weg und anderen ist ein Gaddafi, der ist auch böse und wird er gehängt und wird er erschossen und denkt man, jetzt ist er weg und dann, oh nein, vorher war noch Osama Bin Laden, der ist böse und dann ist der tot. Es ist immer einfach ein neuer Hitler, oder? Mhm. Es wird immer so eine neue Sau durch die Straße getrieben, das Volk ruft, na, tötet die Sau, und wenn die dann weg ist, sind wir wieder ein friedliches Land. Es ist so ganz billige Kriegspropaganda, und im Moment wird natürlich Deutschland gegen Russland gehetzt. Mhm. Putin böse oder Assad in Syrien böse, und das sind einfach die Feindbilder, die im Moment verbreitet werden. Und das ist sehr gefährlich, weil es ist nicht im Interesse des deutschen Volkes, dass man wieder in einen Krieg hineingezogen wird. Also ich denke, man sollte sich viel mehr an diesem Grundsatz orientieren, der richtig und wahr ist und der eben lautet, nie wieder Krieg.
Und vielleicht noch jetzt als kleine Nachfrage, wie wäre es denn, wenn Sie noch kurz erklären, was Leute denn aktuell in der Situation, wo wir uns ja, wie Sie gerade gesagt haben, wieder in einer Situation befinden, wo Kriegshetze gegen eine bestimmte Partei gemacht wird, was können die Leute denn dagegen machen, sage ich mal jetzt?
Ja, ich bekomme viele Mails und oder auch Gespräche vor oder nach Vorträgen, wo die Leute sagen, ich fühle mich ohnmächtig. Also im Moment ist eine große Ohnmacht da. Und da muss man einfach verstehen, dass es überhaupt nicht so ist, dass man keine Macht hat. Das ist eine der größten Trugschlüsse, die man überhaupt hat. Also es ist tatsächlich so, dass man jetzt, ich habe mit meiner Frau gegen den Irakkrieg demonstriert in der Schweiz, in Bern. Das war 2003, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Bush und Blair hat es nicht gekümmert, die haben den Irak trotzdem bombardiert. Also auf gewisse Dinge hat man keinen Einfluss, das ist wahr. Und das ist eine gewisse Enttäuschung. Also dass Merkel jetzt Syrien angreift und das als Terrorbekämpfung, auch wenn man es überhaupt nicht glaubt, man wurde ja nicht gefragt. Und da ist eine gewisse Ohnmacht, die kann ich verstehen. Aber das andere, wo man eben keine Ohnmacht sozusagen vorschieben kann, sondern wo man die eigene Verantwortung übernehmen kann, ist doch, was man morgen liest, ist doch die eigene Verantwortung. Welches Buch liest man denn? Liest man überhaupt? Oder wenn man morgen jemanden trifft, welches Gespräch führt man? Über welche Themen? Ja, wer entscheidet denn das? Ja, man selber. Was zieht man morgen für ein Pullover an? Ja, das entscheiden nur Sie. Ob Sie ein Hemd tragen, ob Sie ein Pullover tragen, das entscheiden doch Sie. Was Sie morgen essen, das entscheiden Sie. Ob Sie essen, wie viel Sie essen, Sie entscheiden. Was Sie morgen trinken, entscheiden Sie. Und dann kann man sagen, ja, spielt das eine Rolle, was ich für ein Gespräch führe? Ja, es spielt eine Rolle. Spielt das eine Rolle, welche Medien ich konsumiere? Natürlich spielt es eine Rolle. Das hat sehr weitreichende Auswirkungen. Das heißt, ich möchte den Leuten Mut machen. Sie haben sehr, sehr viel Macht. Sie können wirklich ihre Welt selber gestalten. Das können sie. Sie können nicht den Krieg in Afghanistan jetzt morgen stoppen. Das können wir leider nicht. Aber wir können die Friedensbewegung stärken. Das können wir Tag für Tag.
Herr Ganser, ich bedanke mich bei Ihnen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Sie können uns noch, also Sie können auf unserem Kanal noch den Vortrag über die illegalen Kriege, den Daniele Ganser in Dresden halten wird, können Sie noch verfolgen. Und auch das Gespräch in Bautzen wird im Internet zu finden sein. Vielen Dank.